Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Heimat und Hauptstadt, dem Podcast zur Bundestagswahl mit Indra Beyermüller. Indra Beyermüller ist Landrätin des Oberallgäus und sie will als Direktkandidatin für die Freien Wähler in den Bundestag. In diesem Podcast geht es darum, Indra besser kennenzulernen und ihre politischen Ziele und ihre Meinung zu aktuellen Herausforderungen zu hören. Mein Name ist Katja Vogt und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Und heute sprechen wir über das Thema Gesundheit. Lange Wartezeiten, fehlende Haus- und Fachärzte, Pflegekräftemangel und strukturelle Herausforderungen. Die Liste der Probleme ist lang. Gleichzeitig erleben wir engagierte Menschen, innovative Ideen und auch Lösungsansätze, die Hoffnung machen. Wie kann eine Gesundheitsversorgung aussehen, die sich wirklich an den Bedürfnissen der Menschen orientiert? Was braucht es, um den Ärztemangel zu bekämpfen und Pflegekräfte zu entlasten? Und welche politischen Entscheidungen müssen getroffen werden, um eine verlässliche und zukunftsfähige Gesundheitsversorgung sicherzustellen? Das wollen wir heute besprechen, liebe Indra. Herzlich willkommen.
Ja, liebe Katja, schön hier zu sein.
Indra, wie schätzt du denn den aktuellen Zustand des Gesundheitssystems im ländlichen Raum, speziell im Oberallgäu, ein? Wie geht's? Ist das ein Patient oder?
Schon ein Patient, der atmet noch, er braucht aber Sauerstoff. So würde ich es mal beschreiben.
Was heißt das?
Ja, ich glaube, dass wir Aufgaben vor der Brust haben. Du hast sie gerade beschrieben und die müssen wir lösen, die müssen wir angehen. Das ist teilweise ein regionales Thema, aber natürlich ganz oft auch ein überregionales Thema. Und die Gesundheitsversorgung insgesamt in Deutschland ist schon ein großes, großes Thema. Wir wissen ja, wir haben jetzt die Krankenhausreform, die ja noch im alten Bundestag durchgegangen ist. Eine Reform, von der ich glaube, dass sie richtig ist. Also Reform war notwendig oder ist notwendig. Die Frage ist halt, sind die Maßnahmen, die wir da jetzt ergreifen, auch die richtigen?
Da werden wir nachher noch konkreter drauf eingehen. Ich habe ja auf deiner Seite auch recherchiert und da sprichst du von einer Gesundheitsversorgung, die sich an den Menschen orientiert. Was bedeutet das für dich?
Also für mich ist klar, dass wir sehr medizinfokussiert sind. Manche Dinge müssen aber vielleicht auch gar nicht so von Ärzten, sage ich jetzt einfach mal, vorgenommen werden. Ja, ich glaube, dass wir an bestimmten Stellen einfach mal schauen, was ist es denn, was der Mensch hier braucht oder benötigt, und ist es dann tatsächlich eine Leistung, die ein Arzt erbringen muss, oder kann es auch von Menschen außenrum, von Pflegenden, von Krankenschwestern beispielsweise erbracht werden. Also all diese Dinge, die wir mal durchdenken können, die auch den Sozialraum betreffen, also all das etwas größer zu denken als vielleicht bisher, wo man gesagt hat, okay, man muss jetzt halt zum Arzt gehen, man hat hier das eine oder andere Leiden.
Aber kannst du es konkreter machen?
Ich würde jetzt mal gleich mit einem Thema anfangen, das wir aus Holland kennen, nämlich das Buurtzorgmodell. Und das ist ein Modell, wo man sagt, da geht es jetzt um Pflege, natürlich auch um Versorgung medizinischer Natur, aber eben vor allen Dingen um Pflege, wo wir merken, dass tatsächlich in Sozialräumen gedacht, mit Menschen, die da begleiten, auch außenrum, dass da durchaus Potenziale drinstecken, die uns helfen, eine gute Versorgung, die am Menschen orientiert ist, die das widerspiegelt, was der wirklich braucht, auch darstellt. Und ich glaube, genau auch in der Medizin in diese Richtung zu denken, jetzt mal jenseits von wirklich, ich breche mir ein Bein und muss ins Krankenhaus, ich glaube, diese Dinge mal neu zu denken, systemisch auch zu denken, wäre schon etwas, was ich mir für die Zukunft vorstellen würde.
Du siehst mich nachdenklich, ja. Das sehen ja jetzt die Hörerinnen und Hörer nicht, du siehst mich nachdenklich, weil ich jetzt einfach überlege, was sind so Leistungen, wo jemand bisher zum Arzt geht oder zu einer Ärztin geht, die dann eben in deiner Vorstellung von jemand anders übernommen werden können?
Genau, das müssen wir diskutieren. Da gibt es vielleicht die Dinge, wo wir sagen, okay, das muss auf jeden Fall der Arzt machen. Aber es wird auch Sachen geben, wo wir merken, nee, da muss ich nicht in die Arztpraxis, sondern da kann ich vielleicht, sage jetzt einfach mal, unsere Dorfkrankenschwester, die es dann irgendwann in Zukunft geben wird, auch bemühen, wenn es um Blutabnahme geht, wenn es vielleicht auch mal darum geht, nochmal Zucker zu messen oder. Ja, also all diese Dinge, die vielleicht ein Grundthema sind, aber doch nicht unbedingt jetzt von einem Arzt erbracht werden müssten oder von einem Team einer Arztpraxis, sondern wo ich auch dezentral unter Umständen versorgt werden kann. Ich glaube, das sind Dinge, die kann man schon nochmal überlegen.
Das sind ja jetzt Maßnahmen, die, so vermute ich es jetzt einfach mal, die Idee kommt daher, weil wir zu wenig Fachärzte haben, zu wenig Hausärzte haben, weil die Ressourcen knapp sind.
Auch, ja, auch. Und weil wir, glaube ich, viele Dinge in der Vergangenheit sehr klar zugeordnet haben in Sektoren und jetzt vielleicht überlegen müssen, okay, gibt es das eine oder andere eben aufgrund einer fehlenden Ressource, was wir doch woanders hin orientieren können, ohne, und ich glaube, das ist ja die große Sorge an dieser Stelle, ohne qualitative Einbußen. Ja, und das ist ja, glaube ich, so, dass man sagt, okay, das kann nur der Herr Doktor oder das kann nur die Frau Doktor. Und ich glaube, dass manche Dinge jetzt auch in den Arztpraxen vielleicht auch schon mit einer Arzthelferin funktionieren. Aber wenn es eben diese Praxis nicht mehr gibt, weil eben kein Arzt mehr da ist, aber bestimmte Teile dessen, was wir an medizinischer Versorgung vielleicht bislang auch schon über Arzthelferinnen oder über Krankenschwestern abwickeln konnten, dass wir das vielleicht auch dezentral tun können.
Also du hast jetzt, ich habe es angesprochen, du hast es angesprochen, der Ärztemangel, vor allem ja auch in ländlichen Regionen. Welche Maßnahmen brauchst du aus deiner Sicht, um diesem Ärztemangel auch entgegenzuwirken? Weil, wie du vorhin gesagt hast, es gibt halt Beschwerden, da brauche ich einen Arzt oder eine Ärztin. Da hilft mir bei aller Wertschätzung die Dorfkrankenschwester dann nicht.
Genau, also völlig richtig. Wir haben ja in Bayern tatsächlich auch ein System jetzt entwickelt, in dem wir insbesondere die hausärztliche Versorgung nochmal unterstützt haben mit zusätzlichen Studienplätzen, die da auch unterstützt werden durch den Freistaat. Das ist sicherlich eine der Maßnahmen, also sprich die Ausbildung mal voranzubringen. Ich finde es auch spannend, dass wir nach wie vor hier mit einem NC unterwegs sind, der exorbitant, also das ist ja unglaublich, ja, dass sozusagen ein Arzt ein 1,0 Abitur oder besser braucht irgendwie, auch sehr spannend. Ob das dann immer die besseren Ärzte sind, das ist immer die Frage. Ja. Auch das nochmal anzuschauen, glaube ich, wäre gut. Ein weiteres Thema, das mich in den vergangenen zwei Jahren sehr beschäftigt hat, war die Frage nach, ja, wann gehen denn zum Beispiel unsere Hausärzte hier in der Region in Rente und wie ist es denn insgesamt in der Versorgung? Und da merken wir natürlich, dass die Informationen sehr spärlich sind. Und die zusammenzutragen war eine der Aufgaben, die wir hier auch mit einer Hochschule gemeinsam angegangen haben und versucht haben, mal zu recherchieren, wann werden denn unter Umständen die Praxen frei? Wann braucht es Nachfolge? In welcher Region haben wir jetzt mehr oder weniger Ärzte? Also all das mal anzuschauen auf einer Karte, fand ich ganz spannend und haben wir auch tatsächlich gemacht. Und damit ergeben sich natürlich auch Aufgaben für die Zukunft. Das heißt, das erste ist die Analyse, das zweite ist die Lösungsfindung. Wir merken jetzt beispielsweise auch, dass Ärzte inzwischen sagen, ich komme schon zu euch, aber ich brauche halt eine eingerichtete Praxis. Ich brauche ein Haus, in dem ich arbeiten kann. Also da verändert sich gerade einiges und das wird auch die Gemeinden und Kommunen vor Ort in den nächsten Jahren sicherlich beschäftigen. Aber gibt es gute Lösungen, das glaube ich schon.
Du hast es jetzt angesprochen, eben Ärzte, die in ihren Ruhestand gehen. Es gibt ja die kassenärztlichen Vereinigungen, die, und ich glaube, ich überlege jetzt schon die ganze Zeit, ich glaube, es nennt sich der Sicherstellungsauftrag, den die ja haben. Das heißt, die müssen gucken, dass die Regionen versorgt sind. Das gibt die Kassenzahnärztliche Vereinigung, die kassenärztlichen Vereinigungen. Das heißt, die müssen das ja auch auf dem Schirm haben. Die können ja nicht sagen, ach Mensch, jetzt haben wir irgendwie zum Beispiel in Oberstdorf nur noch einen Hausarzt. Die müssen ja auch rechtzeitig Maßnahmen einleiten, aber die Kommunikation findet dann nicht so richtig gut statt. Höre ich das also, richtig raus?
Also ich möchte jetzt hier kein Bashing betreiben, das liegt mir fern. Ich glaube, dass wenn wir eine Region betrachten und sagen, okay, es gibt halt in einer bestimmten Region so und so viele Kassensitze und zwar oder Fachärzte, ja, und diese Region hat genügend Ärzte, aber die Region ist eben so groß und natürlich haben wir eine alternde Bevölkerung und die Frage nach der Mobilität eine ist, die auch immer dringlicher wird an dieser Stelle, dann kann es schon sein, dass man diesen Sicherstellungsauftrag durchaus erfüllt, aber dass es für die Menschen halt trotzdem beschwerlich ist, zu einem Facharzt oder zu einem Hausarzt zu kommen, weil wenn sich das dann in dem Ballungszentrum alles sozusagen kumuliert, dann ist zwar die Versorgung sichergestellt, aber halt nur für die Menschen, die auch in diesem Ballungszentrum leben und für diejenigen, die Schwierigkeiten haben, da hinzukommen. Und es sind insbesondere ältere Menschen, die vielleicht keinen Führerschein mehr haben, keine Angehörigen haben, die sie fahren können. Und Thema Mobilität. Eines ist, dass wir als Aufgabe auch erkannt haben und es noch nicht so richtig läuft, dann gibt es Schwierigkeiten, ja, das ist richtig. Und ich glaube, da hat tatsächlich die KVB auch nochmal eine Aufgabe, sicherzustellen, dass wir flächendeckend arbeiten und eben nicht nur in regionalen Zentren oder in, ich sage jetzt mal, in großen Gebieten zu arbeiten.
Du hast jetzt die Erreichbarkeit angesprochen, aber wie lässt sich denn diese Erreichbarkeit dann verbessern? Also wenn es jetzt nicht mehr Ärzte gibt, wie lässt sich trotzdem oder was lässt sich machen, damit eben Ärzte für Patientinnen und Patienten erreichbar sind?
Also ich glaube, das eine und mein, wir bilden Ärzte aus, das werden wir auch hoffentlich weiterhin und zukünftig tun. Das heißt, es wird auch Nachfolge geben müssen, weil wir eine Region sind übrigens, die wachsend ist, was ja grundsätzlich mal ganz, ganz positiv zu bewerten ist, aber wir werden natürlich auch immer älter. Und ich glaube, eine der Herausforderungen, und das sind Aufgaben, die tatsächlich auch kommunal nochmal durchdacht werden müssen, ist, wie bringe ich denn einen jungen Arzt und einen älteren Arzt zusammen, um zu sagen, okay, da hört jemand auf und hier haben wir einen jungen Arzt, der vielleicht in so ein Modell einsteigen würde. Und ich glaube, das ist die Aufgabe, die ich auch bei der KVB sehen würde, aber auch bei den Gemeinden. Zu sagen, okay, ich weiß, dass mein Dr. Müller jetzt nächstes Jahr aufhört und geh mal mit dem ins Gespräch und frag mal nach, wie ist denn deine Planung? Und gibt es schon jemanden oder seid ihr noch auf der Suche oder wie ist denn eigentlich die Idee dahinter? Weil ich glaube, auch das ist da Daseinsvorsorge, die wir aufnehmen müssen und als politische Aufgabe auch wahrnehmen sollten.
Aber wie geht man denn dann, ich sage mal, seitens der Politik damit um, dass sich ja auch die Arbeitswelt insofern verändert hat, dass nicht mehr unbedingt die Niederlassung das höchste Ziel für einen Arzt, eine Ärztin ist, sondern vielleicht einfach auch eine Anstellung in der Praxis. Da hat sich ja auch viel verändert.
Ich glaube, da kann man, also gibt es ja Modelle, die kann man ja für die Zukunft mal durchdenken und sagen, okay, es gibt Ärzte, die sind in einer großen Praxis angestellt, es gibt Außenstellen, wo man dann vielleicht nur ein- oder zweimal in der Woche vor Ort ist. Auch das wäre ja eine Möglichkeit. Also ich glaube, dass das Thema der Bündelung von Ressourcen an dieser Stelle schon richtig und gut auch ist, ja, weil wir alle, also es sind ja nicht nur Ärzte, die wir weniger haben, sondern wir haben insgesamt weniger Arbeitskräfte in den nächsten Jahren, die uns zur Verfügung stehen und auch an dieser Stelle zu überlegen, was sind denn kluge Modelle, die uns helfen, in die Zukunft zu gehen. Und da ist die digitale Transformation eine Möglichkeit, ja, wo wir über Telemedizin nachdenken und sprechen, aber eben auch diese Variante mit Bündelung und der Möglichkeit, vielleicht dann Räumlichkeiten zu haben, in die ich als Außenstelle mal gehe.
Wann warst du das letzte Mal bei einem Facharzt?
Oh. Gute Frage. Ich muss jetzt
du bist eher so der gesunde Typ, gell?
Ich bin eine schlechte Patientin. Ich weiß immer alles besser und glaube immer, meine eigenen Diagnosen erstellen zu können. Insofern glaube ich, bin ich keine gute Patientin. Ich muss jetzt gerade überlegen. Also ich hatte vor kurzem mal was an der Schulter, da war ich beim Orthopäden.
Aber wie schnell hast du deinen Termin bekommen?
Relativ schnell. Aber das ist vielleicht jetzt auch nicht unbedingt eine Frage für einen Menschen, der Landrat ist. Ja, also ich sage,
ich wollte es gerade sagen, ja. Also für alle, die nicht Landrätin sind, und da gibt es im Oberallgäu einige. Kann ich sagen. Also
viel Wartezeit, ja.
Viel Wartezeit. Ein Kollege von mir hat jetzt 4 Monate auf einen Termin für eine Magenspiegelung gewartet. Mhm. Andere warten 1 Jahr auf einen Termin beim Kinderpsychologen. Ich habe 8 Monate gewartet auf einen Termin in einer Uniklinik für die Abteilung HNO. Das sind schon lange Wartezeiten. Glaubst du, dass das einfach Normalität bleibt?
Also ich würde mir wünschen, dass es keine Normalität wird und dass wir Menschen, wenn sie einen Bedarf haben an medizinischer Versorgung, den auch wirklich zeitnah erhalten, weil ich glaube, die Folgekosten, die unter Umständen entstehen, sind immens hoch, wenn wir eben nicht eine zeitnahe Versorgung haben, gerade was das Thema Onkologie angeht. Und insofern glaube ich, wir tun gut daran für die Zukunft, eben genau diese Möglichkeiten auch auszuschöpfen, um zu sagen, wir müssen schnell bei bestimmten Erkrankungsformen auch reagieren können und zeitnah Patienten auch behandeln können.
Also das ist wirklich irre, aber man muss auch sagen, dass an der Stelle, das hört sich immer so an, als wäre es so vorwurfsvoll seitens der Patienten. Ja, die Ärzte, die nehmen einen dann nicht dran, sondern die arbeiten ja wie irre. Also das ist ja Wahnsinn, was da auch in den Praxen los ist. Und ich glaube auch, dass einfach diese überbordende Bürokratie, die ja auch im Gesundheitswesen, wo nicht, aber auch im Gesundheitswesen da ist, die frisst halt einfach auch viel, viel Zeit und Ressourcen. Und da bleibt dann wenig Zeit für den Patienten.
Genau, und das ist eigentlich der Fokus, wo wir doch sein sollten, bei den Menschen und dem, was ihnen fehlt oder wie wir sie auch wieder gesund bekommen. Ja. Das wäre ein Wunsch, den habe ich natürlich auch. Und ich glaube, an vielen Stellen funktioniert es auch, aber es ist eben auch noch das andere. Es ist eben auch noch ja der Nachweis, es ist auch noch das Thema, wie gehen wir denn dann um, wenn wir eben ja nicht der einzige Facharzt sind, der dann behandelt, sondern man muss dann weiter überweisen, wie kann es gelingen. Ich glaube, da können wir sicherlich noch besser werden. Mhm.
Du hast vorhin die Krankenhausreform schon angesprochen. Die bringt ja einige Veränderungen mit sich, wie eben die Einführung von Vorhaltepauschalen, Leistungsgruppen, die Stärkung sektorenübergreifender Versorgung. Glaubst du, dass diese Reform den besonderen Bedürfnissen einer ländlichen Region wie unsere gerecht wird? Oder siehst du da auch noch einen Anpassungsbedarf?
Also ich glaube, diese Reform hat zunächst einmal das Thema der Ressourcen aufgenommen und geguckt, okay, wo gehen wir denn demografisch jetzt auch in den nächsten Jahren hin? Und natürlich ist der zweite Faktor sicherlich auch das Thema der Kosten. Das sind die zwei Faktoren, die ich zusätzlich zu den Bedarfen der Menschen an dieser Stelle auch noch sehe. Und ich glaube, jetzt kann man zumindest, was die Krankenhausversorgung angeht in der Region Oberallgäu, sagen, wir haben vor vielen Jahren gute Entscheidungen getroffen seitens der Politik damals. Da ist, glaube ich, allen hier nochmal Respekt zu zollen. Wir haben damals den Klinikverbund gegründet, haben dann 2019 nochmal eine weitere Fusion vorgenommen mit Unterallgäu und bündeln hier Ressourcen. Und ich glaube, das ist das, was im Moment gerade eine gute Versorgung ermöglicht. Sicherlich an verschiedenen Standorten und nicht immer an jedem Standort, aber die Krankenhausversorgung ist in dieser Region sehr gut im Verhältnis zu vielen anderen Regionen, die da gerade große finanzielle Probleme haben. Und insofern würde ich sagen, wir haben einen Teil der Hausaufgaben schon in der Vergangenheit gemacht, andere fangen da jetzt gerade erst an. Und die Frage wird natürlich in der Zukunft auch sein, welche Versorgung brauchen wir in welcher Region im Sinne der Patientenzahlen? Was ist möglich, was ist finanziell auch möglich und was ist auch notwendig? Und wenn man sieht, dass jetzt, ich sage jetzt mal, eine Notaufnahme in Immenstadt und in Kempten gut besucht ist, die haben viel, viel Arbeit, natürlich auch aufgrund der Schließung anderer Häuser, aber es ist so, dass die Menschen eben dort versorgt werden. Und ich habe viel, darf man auch sagen, in den vergangenen Monaten auch viel Gutes gehört, insbesondere dann, wenn es halt um Akutfälle geht, wenn es um einen Beinbruch geht, wenn es mal um einen Herzinfarkt oder auch um einen Schlaganfall geht. Da sind wir schon in dieser Region noch gut aufgestellt.
Das ist sehr beruhigend zu wissen. Und da sind eben viele Männer und Frauen, die da einen richtig guten Job machen. Ja. Nicht nur die Ärztinnen und Ärzte, sondern eben auch die Pflegekräfte. Sind wirklich eine tragende Säule im Gesundheitssystem, aber oft einfach total überlastet. Was muss geschehen, um die Arbeitsbedingungen auch in der Pflege zu verbessern?
Was wir bereits gemacht haben, war, nachdem klar war, dass dieses Thema Pflege ein so wichtiges Thema wird, dass wir die Bezahlung verbessert haben. Und das ist tatsächlich in den vergangenen Jahren geschehen. Leider an manchen Stellen mit der Konsequenz, dass die Menschen sagen, nein, mir reicht das Geld, aber ich reduziere jetzt mal meine Stunden. Das heißt, wir haben mehr Personal bei gleicher Stundenanzahl, die wir erbringen. Das ist eine Herausforderung für die Krankenhausträger und zwar nicht nur hier bei uns in der Region, sondern, glaube ich, übergreifend überall. Das ist aber auch verständlich, weil, genau wie du sagst, das Thema der Belastung ist schon hoch. Also Pflege ist kein einfacher Job. Wenn man das gerne macht und gut kann, dann ist es sehr, sehr erfüllend. Aber es ist eben schon auch eine Herausforderung. Und insofern, glaube ich, ist einer der Schlüssel ist die Zuverlässigkeit der Dienste aus meiner Sicht. Das heißt, ich muss wissen, ich habe heute frei und man wird nicht angerufen, sondern ich kann meine Freizeit heute genießen und ich bin morgen wieder im Dienst. Und es ist sozusagen Verlass auf diese Form der Tätigkeit. Ich glaube, das ist die Grundvoraussetzung, dass es berechenbar ist. Das Zweite ist natürlich die Bezahlung. Ich glaube, das ist aber nicht vordergründig. Und das Dritte ist das Arbeitsklima. Wenn die Menschen gut miteinander arbeiten, wenn ich das Gefühl habe, ich werde wertgeschätzt durch meinen Chef, durch meine Chefin und durch die Menschen, die ich da pflege, ich glaube, das ist auch eine gute Voraussetzung. Wir sollten, und das wäre meine Bitte an dieser Stelle, wir sollten die Berufe auch nicht schlechter reden, als sie sind. Und Pflege ist ein toller Beruf. Wie gesagt, ich muss es können, wollen, müssen. Wenn das nicht mein Beruf ist, ich glaube, dann macht es mich auch kaputt und dann muss ich auch die Reißleine ziehen. Aber wenn ich meine Erfüllung darin gefunden habe, ich glaube, dann kann das unendlich schön sein.
Und das Thema Wertschätzung ist ein ganz wichtiges. Ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, weil ich eben im letzten Jahr kurzfristig mal ins Krankenhaus musste und da auch mit dem Rettungsdienst eingeliefert wurde. Und ich war so dankbar einfach für die schnelle Hilfe. Ich war so dankbar für die wirklich sehr gute Versorgung im Immenstädter Krankenhaus, kann man an der Stelle ja auch mal sagen. Und ich finde, das kostet einen nichts, einfach auch mal Danke zu sagen für die gute Versorgung. Und was mir dann aber aufgefallen ist, dass dann eben die Pflegekräfte gesagt haben, oh, das ist aber nett, das hören wir jetzt nicht so oft. Und ja, nee, das tut gut. Und dann konnte ich es gar nicht fassen, weil ich mir gedacht habe, das ist doch das Normalste von der Welt, dass man da einfach auch mal Danke sagt. Und dann wurde mir aber klar, nee, das ist nicht so. Und wie schade. Wie schade, weil es ist nicht selbstverständlich, wenn ich da im Bett liege und den Knopf drücke, dass dann automatisch jemand kommt und sich um mich kümmert, weil da drücken währenddessen halt noch 5 andere den Knopf. Und trotzdem kommen die da aber gut gelaunt, freundlich, hilfsbereit rein. Also diese Wertschätzung, da brechen wir uns alle keinen Zacken aus der Krone, wenn wir da einfach öfter mal Danke sagen, grundsätzlich, oder?
Also dem ist nichts hinzuzufügen, vielleicht noch ein Blick von außen. Ich glaube, wir nehmen viele Dinge als selbstverständlich hin, weil wir sie so gewohnt sind. Ich war vor einigen Jahren mal in Tansania und habe mir dort 2 Krankenhäuser angesehen. Das Erste, was mir aufgefallen ist, war, dass die Menschen dort nicht gepflegt werden. Da gibt es eine medizinische Versorgung, aber die Pflege erfolgt durch die Angehörigen und übrigens auch die Versorgung mit Essen und Trinken. Und das war so das eine, was mir aufgefallen ist, völlig andere Liga. Und das Zweite war die Erreichbarkeit. Also wir haben hier eine gute Versorgung, auch was die Rettungsdienste angeht. Ja, wir werden innerhalb kürzester Zeit, werden wir zu Hause abgeholt, wenn irgendwie ein Notfall ist und werden dann ins Krankenhaus gebracht. Und dort ist es halt schlichtweg so, da musst du irgendwie selber hinkommen. Und wenn du es nicht mehr kannst, dann kann es halt auch passieren, dass das lebensgefährlich wird. Insofern, ja, ich glaube, manchmal den Blick über den Tellerrand und mit etwas mehr Wertschätzung und Dankbarkeit, das tut uns allen gut.
Ja. Was ich in meiner Zeit da in Immenstadt im Krankenhaus auch gesehen habe, ist, ohne ausländische Pflegekräfte funktioniert es nicht mehr. Das ist einfach so, auch glaube ich, wenn viele Menschen das gar nicht so wahrhaben wollen, draußen nicht hören wollen. Welche Maßnahmen siehst du denn als notwendig an, um diesen Fachkräften auch den Einstieg und die Integration in den Arbeitsalltag und in die Gesellschaft auch zu erleichtern?
Also ich glaube, wenn wir ausländische Kräfte rekrutieren, die hier bei uns die Ausbildung machen und die dann auch bleiben dürfen, dann müssen wir das eine betrachten, nämlich gibt es diese Ausbildung im Ausland auch? Und dann würde ich tatsächlich sagen, nee, dann sollen die Kräfte dort vor Ort ihre Ausbildung machen, sollen auch dort im medizinischen System bleiben. Das ist übrigens auch die Kritik, die ich an der Entwicklungshilfe, an der medizinischen an dieser Stelle sehe, dass wir oft in Länder rübergehen, dort operieren und damit das System dort sich nicht aufbaut. Ja, weil dann die Ärzte immer von außen kommen und versorgen, obwohl eigentlich die eigene Versorgung aus dem eigenen Land heraus wichtig wäre. Also das heißt, wenn wir Menschen zu uns holen, dann bitte aus Regionen, wo es keine solche Ausbildung gibt. Und was die Menschen hier brauchen, das haben wir gelernt in den vergangenen Jahren, ist am Anfang eine Unterstützung, einen sogenannten Kümmerer, der sie an die Hand nimmt. Dass das Thema Sprache als eines der wichtigsten Themen auch sieht und da auch unterstützt und leitet, damit die Sprache erlernt werden kann, der aber auch das Thema, und jetzt sind wir dann mal eine sehr bürokratische Gesellschaft, auch dieses Thema mit abdecken kann und da unterstützen kann, dass die jungen Menschen, die zu uns kommen, auch hier ein Stück weit an die Hand genommen werden zu Beginn und begleitet werden. Das wäre so das Zweite. Und ja klar, jetzt je nachdem, wo ich dann auch arbeite, in der Klinik beispielsweise, auch die ein Stück weit mit unterstützt, dass die Menschen hier ankommen, dass sie sich gesellschaftlich eben auch mit etablieren und dass sie auch Teil eben einer solchen Gesellschaft werden. Das sehe ich schon auch in der Verantwortung eines Klinikstandortes.
Lass uns auch über die mobilen Pflegedienste, Pflegekräfte sprechen, denn auch die spielen ja eine ganz, ganz wichtige Rolle, vor allem in der ambulanten Versorgung. Was glaubst du, welche politischen, welche strukturellen Maßnahmen braucht es, um diese Dienste auch nachhaltig zu stärken?
Also ich habe es zu Beginn ja gesagt, dieses Modell, das wir aus Holland kennen, halte ich für zukunftsfähig. Und zwar aus dem Grund, wir geben wieder mehr Verantwortung in die Hände dieser Pflegekräfte. Und wir rechnen eben nicht minutengenau ab, nicht für Kämmen 3 Minuten, 3,50 €, ja, sondern was wir dort tun ist, wir geben den Menschen einen bestimmten Kontext, einen Sozialraum, in dem sie sich bewegen, in dem sie eine bestimmte Anzahl von Menschen begleiten können, wo sie auch schauen, welche Ressourcen gibt es vielleicht neben der Pflege, die man da noch nutzen kann. Das wäre ein Modell, das ich sehr, sehr gut finde und wo es eben dann auch um pauschale Finanzierung geht und nicht eben um diesen minutengenauen Abrechnungsdruck, der übrigens auch einen wahnsinnigen Bürokratieaufwand nach sich zieht. Und ich glaube, das können wir uns in Zukunft aus meiner Sicht auch personell nicht mehr leisten. Also das wäre eines, was ich da als Chance sehen würde, um diesen Beruf zum einen attraktiver zu machen, selbstverantwortlicher, wirksamer auch und zum zweiten aus meiner Sicht auch finanziell vielleicht sogar zu entlasten, weil was wir da im Background auch haben an Kontrollfunktionen, auch das kostet ja Geld und ich glaube, das können wir uns schlichtweg in Zukunft nicht mehr leisten.
Tagtäglich enormes leisten auch die pflegenden Angehörigen. Mhm. Das kann man sich ja oftmals gar nicht vorstellen, unter welch großer Belastung die ihre lieben Menschen pflegen, da sind noch Kinder da, da ist man vielleicht noch berufstätig, sofern sich das vereinbaren lässt. Finanzielle Belastung gibt es, emotionale Belastung gibt es, also wirklich enorm. Was muss sich deiner Meinung nach da ändern, damit diese Menschen nicht auch an ihre Grenzen stoßen, an ihre körperlichen Grenzen, an ihre emotionalen Grenzen und dass sie sich auch wertgeschätzt fühlen? Da reicht vielleicht ein Danke dann nicht unbedingt aus, sondern da geht es mir auch wirklich um eine finanzielle Wertschätzung.
Das ist eines der größten Herausforderungen, die ich sehe, weil wir natürlich, wir unsere Eltern, die uns großgezogen haben, wir sind denen ja in irgendeiner Form aus meiner Sicht auch verpflichtet. Ja. Das heißt, ich hab etwas erhalten, als ich klein war und ein Stück weit gebe ich es zurück, wenn meine Mama, mein Papa irgendwann mal pflegebedürftig ist. Und das, glaube ich, ist etwas, was mit uns Menschen ganz viel macht. Also diese Verantwortlichkeit, die, glaube ich, jeder so in sich spürt, die oft nicht ausgesprochen wird, führt häufig dazu, dass wir über unsere eigenen Grenzen gehen. Und ich glaube, das Erste wäre die Selbsterkenntnis, wann ist denn diese Grenze auch mal erreicht, um mir dann auch Hilfe zu holen. Also das ist so die eine Seite, ja. Wann ist es auch gut und wann ist es auch richtig und wichtig, auch für mich selber und für meinen Angehörigen übrigens auch, mir Hilfe und Unterstützung zu holen in der Pflege. Und mein Dreiviertel aller Angehörigen oder Dreiviertel aller Pflegebedürftigen werden von Angehörigen gepflegt. Und dann gibt es irgendwann diese Substitution, sage ich jetzt mal, wo der ambulante Pflegedienst noch mit dazukommt. Und dann kommt oft auch noch die Entscheidung, jetzt geht's gar nicht mehr und jetzt müssen wir die Mama, den Papa, Oma, Opa dann auch ins Heim geben. Und dann wird es natürlich auch nochmal von der finanziellen Seite her eine Belastung. Also, aber die Systeme funktionieren. Mhm. So, jetzt ist die Frage, wie ist es denn mit dem Pflegegeld? Und die Frage der Wertschätzung der pflegenden Angehörigen sehe ich auch. Es gibt sie, aber sie ist natürlich deutlich niedriger, als wenn ich jetzt im professionellen Bereich unterwegs bin. Und ich habe da noch keine Lösung gefunden, weil ich glaube auch, es ist ein Unterschied, ob ich sage, ich habe eine Krankenschwester, die kommt zu mir oder jemand, der pflegen kann. Oder ich bin ein Angehöriger, der die Mama mitversorgt, die Teil eines Systems in der Familie ist. Ja? Also insofern zu sagen, okay, da müsste man noch dasselbe zahlen wie bei einem professionellen Pflegedienst, halte ich tatsächlich auch eher für schwierig, auch inhaltlich. Mhm. Aber was ich richtig finde, ist, ich meine, wir haben die Möglichkeit, die Kindererziehungszeiten anerkennen zu lassen und an dieser Stelle vielleicht auch nochmal darüber nachzudenken, ob wir auch dieses Thema nochmal stärker in den Fokus rücken, halte ich auch für richtig. Also darüber sich nochmal Gedanken zu machen, sicherlich auch gut.
Das heißt, da Rentenpunkte zu sammeln.
Zum Beispiel, ja, genau. Finde ich gut. Weil, auch ganz spannend, ich erlebe in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, wir sind jetzt gerade so alle Anfang 50, Mitte 50, die Kinder sind gerade irgendwie aus dem Haus und jetzt kommt die Mama und jetzt muss man sich um die Mama kümmern, weil die Mama dement wird, weil die Mama pflegebedürftig ist und die Freiheit, die man sich sozusagen erhofft hatte in seinem Leben jetzt, wenn die Kinder aus dem Haus sind und studieren oder vielleicht sogar schon fertig sind, diese Freiheit gibt es tatsächlich nicht. Und viele Familien, wie du gerade beschrieben hast, leiden unter dieser Belastung. Ja. Ich glaube, darüber nachzudenken macht Sinn und ist richtig.
Naja, ich glaube, weil es ja genauso, wenn du ein Kind hast und dann dich entscheidest, eben zu Hause zu bleiben, dann gibt es die Elternzeit, dann bekommst du irgendwie das Elterngeld. Mhm. Also dann kannst du es verschmerzen, dass du in der Zeit nicht berufstätig bist. Aber wenn du dich dann eben entscheidest, du entscheidest dich nicht, sondern du pflegst deinen Angehörigen, dann ist die finanzielle Belastung, glaube ich, dann einfach doch nochmal eine andere, oder?
Ich glaube, wir haben es in der Vergangenheit ganz oft sehr lange rausgezögert und manchmal dann noch externalisiert. Man hat gesagt, okay, also ich bin berufstätig, die Mama, der Papa ist pflegebedürftig, ich gucke da halt einmal am Tag vorbei, aber ich mache meinen Job trotzdem. Mhm. Also dieses, ich höre auf zu arbeiten für Mama oder Papa, um die zu pflegen, war in der Vergangenheit oft kein großes Thema, wird jetzt mehr ein Thema, nehme ich wahr. Ein Kollegen, der hat jetzt von 5 auf 4 Tage reduziert, weil er sagt, diesen einen Tag unter den Geschwistern nehme ich jetzt für den Papa mir Zeit. Das hätte es früher, glaube ich, gar nicht gegeben. Ja. Da hat man das irgendwie nebenher gemacht, was auch nicht immer gut war, glaube ich. Oder man hat tatsächlich dann geguckt, dass man einen guten Platz in einer Einrichtung findet, wo jemand versorgt ist. Klammer auf. Wir haben tolle Tagespflegen übrigens bei uns, die auch eine wirklich richtig gute Arbeit leisten. Und wenn Mama und Papa dorthin gehen können untertags und abends wieder nach Hause gehen, ich glaube auch, das ist eine Lösung, mit der man sich durchaus mal beschäftigen kann.
Was wünschst du dir persönlich für die Zukunft des deutschen Gesundheitssystems? Vielleicht besonders auch jetzt für unsere Region, Oberallgäu, Kempten, Lindau.
Wir haben ja das große, große Glück, dass wir eine sehr agile und sehr mobile und sportliche Gesellschaft hier haben im Oberallgäu. Also ich glaube, der Allgäuer per se, wenn ich mal wieder ein Vorurteil bemühen darf, ist gerne draußen unterwegs und ist in der Regel auch sportlich und bewegt sich gern. Und das ist die beste Prävention zur Pflege. Die Pflegezeit verkürzt sich eklatant, wenn wir regelmäßig angemessen Sport betreiben. Und das, glaube ich, wäre mein Wunsch, dass wir das Thema Prävention viel stärker in den Fokus rücken, dass wir uns darüber Gedanken machen, wie können wir möglichst lange gesund bleiben. Und wenn wir das hinbekommen, ich glaube, dann ist es schon 3/4 der Miete. Und wir verkürzen damit eben diese Zeit am Ende des Lebens, wo wir Pflege brauchen und wo wir auch eine hohe Abhängigkeit haben, die wir ja alle eigentlich gar nicht wollen. Insofern, das wäre mein Wunsch, Prävention zu betreiben, Angebote zu schaffen, wo Menschen bis ins hohe Lebensalter sich agil und beweglich zeigen können. Und wenn es irgendwie, ich sage es jetzt mal, Sitzgymnastik ist, das sind alles Dinge, die den Menschen, glaube ich, helfen, lange fit zu sein. Das wäre mein Wunsch.
Aber gibt es diese Angebote nicht schon?
Ja. Ja,
die müssen halt wahrgenommen werden.
Genau. Genau, es ist tatsächlich so. Aber auch da lernen wir, glaube ich, als Gesellschaft, ja, dass diese Angebote. Kenne in einem kleinen Ort im Oberallgäu kenne ich eine Gruppe von Frauen, die sich, glaube ich, seit 40 Jahren irgendwie jede Woche einmal zum Turnen treffen. Und das früher anders ausgesehen hat als inzwischen, ist auch klar. Aber das ist zum einen diese Gesellschaft, die eben auch hilft, dass man nicht altert, glaube ich. Also der Austausch untereinander und eben auch die Bewegung als solches, die sich natürlich verändert im Laufe der Zeit, aber die trotzdem dazu dienlich ist, dass man weniger Pflege braucht am Ende des Tages.
Zur Prävention gehört ja aber auch die gesunde Ernährung. Mhm. Gibt es da irgendeine Forderung von dir?
Ich denke jetzt gerade an Kässpatzen. Warum auch?
Entschuldigung. Da ist gesunder Käse drin?
No.
Ja.
Ja.
Also.
Ja, klar. Aber auch da, also ich glaube, wir haben das große Glück, in einer wunderbaren Region zu leben, wo wir regional Lebensmittel produzieren, wo wir gut versorgt sind. Also insofern eher die Frage, nicht zu viel, sondern angemessen im Umfang. Aber ich glaube, da sind wir eigentlich schon ganz gut aufgestellt. Klar kann es besser werden.
Muss vielleicht das Thema Prävention, gesunde Lebensweise, gesunde Ernährung, ich hau's einfach mal raus, Indra, muss es Schulfach werden?
Es gibt ja auch schon das eine oder andere Projekt in dieser Richtung. Und insofern, ja, könnte man sicherlich noch mehr ausbauen. Was mir ein bisschen Sorge bereitet an dieser Stelle ist dann, wenn wir nur noch über, ich sage mal, vegane oder fleischfreie Kost sprechen. Ich glaube, wir brauchen die ganze Bandbreite und wir müssen auch vermitteln, dass es eben unterschiedliche Modi gibt. Und jeder muss so seins auch finden. Ich glaube, das wäre gut, wenn wir das mehr propagieren würden.
Du hast vorhin auch die Telemedizin angesprochen, die ja auch für die ländliche Region eine Chance sein kann. Oder wie siehst du das?
Zweischneidig, wie immer. Das eine ist, es bietet die Chance, dass ich eben eine medizinische Versorgung mir holen kann und nicht irgendwo hinfahren muss. Gerade für ältere Menschen eine große Chance, wenn sie denn tatsächlich affin sind, technikaffin. Das andere ist, ich finde es halt nach wie vor gut, wenn jemand 3D vor mir sitzt. Und ich sehe, glaube ich, Dinge in 3D nochmal anders, als wenn ich nur einen Bildschirm vor mir habe. Das mag für bestimmte Bereiche, mag das funktionieren und gut sein. Und ich glaube, es wird aber Grenzen geben, die dürfen wir nicht aus den Augen verlieren.
Die Botschaft ist angekommen. Es gibt auch in der Gesundheitspolitik noch einiges zu tun. Vieles läuft schon gut. Und es gibt aber noch Optimierungsbedarf.
Viel zu tun an dieser Stelle.
An der einen oder anderen Stelle. Liebe Indra, vielen Dank für dieses schöne Gespräch. Und wenn Ihnen die Folge gefallen hat, wenn euch die Folge gefallen hat, wie immer, liken, teilen, gerne auch kommentieren. Und wenn es auch Fragen gibt an dich, Indra, wenn jemand sagt, ganz, ich möchte noch konkretere Vorstellungen haben, dann kann man dir auch eine E-Mail schreiben. Es ist bei uns alles verlinkt, natürlich in den Shownotes. Also da geht keiner verloren. Und wir hören uns wieder in der nächsten Folge von Heimat und Hauptstadt. Bis dahin, tschüss.
Servus, ciao.